Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit großen Ambitionen war das Bündnis Sarah Wagenknecht gestartet. Jetzt ist die bundesweit einzige Koalition aus SPD und BSW in Brandenburg zerbrochen. SPD-Ministerpräsident Woidke hat nach monatelangen Querelen innerhalb der BSW-Fraktion die Reißleine gezogen. Die Partei sei hochgradig instabil. Gestern hatte Finanzminister Krumbach die BSW-Fraktion verlassen. Heute folgten zwei weitere Abgeordnete. Damit ist die Koalition ohne Mehrheit. Woidke strebt nun ein Bündnis mit der CDU an.
Es wird gerade viel hin und her gewechselt in Potsdam. Gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten. Aber eines macht Ministerpräsident Dietmar Woidke dann schnell deutlich. Die Koalition ist ab heute beendet.
Hier an der Stelle möchte ich auch noch mal ganz deutlich sagen, dass mir dieser Schritt alles andere als leicht fällt. Denn als wir dieses Projekt begonnen haben, hatte ich das Gefühl, dass das wirklich mit einer frischen politischen Kraft möglich ist, viele Dinge im Land Brandenburg voranzubringen.
Und er hat die Regierungskrise final ausgelöst. Finanzminister Robert Krumbach, der bereits gestern das BSW verlassen hat und zur SPD-Fraktion gewechselt ist. Heute treten zwei weitere Abgeordnete aus der BSW-Fraktion aus. Julien Grun, die sich ebenfalls der SPD-Fraktion anschließt, und André von Ossowski, der sich erstmal keiner Fraktion anschließen will.
Wir werden jetzt de facto mit einer Minderheitsregierung in den nächsten Tagen und Wochen arbeiten. Wir werden sehen, wie wir wieder zu demokratischen Mehrheiten kommen. Und die Gespräche werden da geführt, sicherlich in den nächsten Wochen, Monaten dann mit der CDU.
Denn nach den Übertritten von Krumbach und Grun hätte eine mögliche Koalition von SPD und CDU ab jetzt eine knappe Mehrheit mit 2 Stimmen. Die CDU zeigt sich heute offen für mögliche Koalitionsgespräche. Aber da auch SPD und BSW weiterhin eine rechnerische Mehrheit hätten, drängt die BSW-Landeschefin auf den Fortbestand der Koalition.
Heute geht es darum, ob der Wählerwille respektiert wird oder nicht. Und dieser Ball liegt beim Ministerpräsidenten.
Aber Woidke hat heute keinen Zweifel gelassen. Für ihn ist das Experiment mit dem BSW abgeschlossen.
In der Koalition im Bund will die CSU in diesem Jahr stärkere Akzente setzen. Darüber beraten die Unionsbundestagsabgeordneten aus Bayern 3 Tage lang im Kloster Seeon. Gleich zu Beginn sprach Parteichef Söder. Geleitet wird die Klausur zum ersten Mal vom neuen Landesgruppenchef Alexander Hoffmann.
Die CSU will eine große Abschiebeoffensive. Straftäter sollen nach Afghanistan und vor allem nach Syrien abgeschoben werden. Aber nicht nur.
Über 95% der Syrerinnen und Syrer hier im Land haben subsidiären Schutz. Das ist ein Bleiberecht auf Zeit. Und wenn der Grund für dieses Bleiberecht auf Zeit entfällt, nämlich der Bürgerkrieg, dann ist die Frage legitim und sie gehört sogar zum funktionierenden System, dass man jetzt darüber nachdenkt, wie geht es denn jetzt mit der Rückkehr ins Heimatland weiter.
CSU-Chef Söder fordert Anstrengungen, vor allem für die Wirtschaft. Ziel für 2026 müsse ein dauerhafter Stimmungsumschwung sein, auch um die AfD zurückzudrängen, so Söder. Und er spricht von Sozialreformen, die wehtun werden.
Im Grunde genommen brauchen wir eine Generalüberholung unseres Sozialstaates. Gerechtigkeit ist das, was am Ende auch Wettbewerbsfähigkeit schafft. Und deswegen braucht es im Grunde genommen eine neue Agenda 30 oder 3.0. 2 große Themen beschäftigen uns dabei: Gesundheit und Rente.
Heißt, flexibler arbeiten, länger arbeiten und die Rente mit 63 einschränken. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann geht davon aus, dass 2026 ein herausforderndes Jahr für die Koalition aus Union und SPD wird.
In Paris haben westliche Unterstützer der Ukraine beraten, wie ein möglicher Waffenstillstand überwacht werden könnte. Frankreich, Großbritannien und die Ukraine unterzeichneten vor wenigen Minuten eine Absichtserklärung, um eine multinationale Truppe zu schaffen. Diese soll der Ukraine Sicherheit garantieren. An dem Treffen nahmen Vertreter aus 35 Ländern teil. Ja, Michael Strempel in Paris. Was sieht denn dieser Entwurf zur Überwachung eines Waffenstillstandes in der Ukraine genau vor?
Das zentrale Element in diesem Entwurf ist, dass die Ukraine rechtlich verbindliche Sicherheitsgarantien bekommen soll. Also nicht nur vage Zusagen, sondern Sicherheitsgarantien, die dann von den beteiligten Staaten auch formell beschlossen und von Parlamenten abgesegnet werden. Dazu gehört auch die Stationierung von Truppen aus dem Kreis dieser Koalition der Willigen in der Ukraine, gleichzeitig auch eine Luftabsicherung und eine Seeabsicherung eines möglichen Waffenstillstandes. Und das ist ganz wichtig, die Amerikaner haben zugesagt, dass sie einen solchen Waffenstillstand überwachen, kontrollieren würden und damit den europäischen Truppen immer nur für den Fall eines Waffenstillstandes eine Rückversicherung geben. Das war Voraussetzung dafür, dass sich überhaupt Europäer bereit erklären, solche Truppen zu stellen.
Und welchen Beitrag könnte beispielsweise Deutschland dabei leisten?
Der Bundeskanzler hat gerade gesagt, dass es denkbar ist, dass Deutschland in benachbarten NATO-Staaten Truppen stationiert, also nicht in der Ukraine. Er hat darauf verwiesen, dass der Bundestag so etwas immer auch absegnen müsse. Nichts sei ausgeschlossen, aber er hat keine Beteiligung an Truppen in der Ukraine zugesagt.
Michael Strempel, vielen Dank nach Paris. US-Präsident Trump hat mit seinen Ansprüchen auf Grönland Irritationen in Europa ausgelöst. 7 Regierungschefs, darunter auch Bundeskanzler Merz, erklärten gemeinsam, dass allein Grönland und Dänemark darüber zu entscheiden hätten. Grönland gehört zu Dänemark, wird aber weitgehend autonom regiert. Wegen der Lage zwischen den USA und Russland ist die Insel von militärischer Bedeutung. Sie verfügt über Rohstoffe wie Erdgas, Erdöl, Gold, Uran und seltene Erden. Trump bezieht sich mit dem Anspruch auf einen seiner Vorgänger aus dem 19. Jahrhundert, James Monroe. And I'm proud to
be an American. Der Stolz, ein Amerikaner zu sein. Davon handelt der Song, zu dem US-Präsident Trump traditionell einläuft. Auch heute. Die Regierung feiert sich nach der aus ihrer Sicht perfekt geglückten Militäroperation in Venezuela und macht ihren Anspruch auf mehr klar. Das ist unsere Hemisphäre, postet das Außenministerium in Anlehnung an die Monroe-Doktrin. Darin hatte der 5. US-Präsident James Monroe vor mehr als 200 Jahren den Anspruch formuliert, die westliche Hemisphäre zu dominieren. Trump will diesen Anspruch neu durchsetzen. Die Monroe-Doktrin ist eine große Sache, aber wir haben sie längst überholt, und zwar um Längen. Auch in der neuen nationalen Sicherheitsstrategie ist der Anspruch auf eine, Zitat, amerikanische Vorherrschaft in der westlichen Hemisphäre festgeschrieben. Und auch der US-Verteidigungsminister schwört neue Rekruten darauf ein. Amerikaner haben die Monroe-Doktrin schon 1823 durchgesetzt. Jetzt stellt Präsident Trump die Vorherrschaft und Abschreckung in unserer eigenen Hemisphäre wieder her. Ihr werdet Teil dieser Tradition sein, das ist ziemlich cool. Kolumbien und Grönland, zwei der Länder, über die Trump zuletzt laut spekulierte. Ob den scharfen Worten auch weitere Taten folgen, ist offen. Aber den Anspruch auf Dominanz formuliert Trump klar und deutlich. In den eigenen Reihen wird er für den jüngsten Militärschlag gefeiert. Gut möglich, dass ihn das auch zu weiteren Interventionen motiviert.
Die israelische Luftwaffe hat erneut Ziele im Libanon angegriffen. Heute früh wurde ein 3-stöckiges Geschäftsgebäude in der Küstenstadt Sidon zerstört. Ziele waren nach Angaben des israelischen Militärs Waffenlager sowie Infrastruktur der Hisbollah-Miliz und der militant-islamistischen Hamas. Der libanesische Präsident Aoun verurteilte die Angriffe. Damit untergrabe Israel die Bemühungen um eine Deeskalation in der Region. Im Südwesten Berlins sind 25.000 Haushalte noch immer ohne Strom und die meisten auch ohne Heizung. Bis alle Leitungen repariert sind, wird es voraussichtlich noch bis Donnerstag dauern. Die Ermittlungen zu dem Brandanschlag auf eine Kabelbrücke hat inzwischen die Bundesanwaltschaft übernommen. Denn sie sieht aufgrund des Bekennerschreibens den Verdacht auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Noch ist unklar, wer hinter der Gruppe steckt, die der Berliner Verfassungsschutz der linksextremistischen Szene zuordnet. In der Silvesternacht starben in dieser Bar in Crans Montana bei einem Feuer 40 Menschen. Inzwischen gibt es immer mehr Hinweise, wie es zu der Katastrophe in der Schweiz kommen konnte. Heute hat sich der Präsident des Gemeinderates auf einer Pressekonferenz geäußert und Versäumnisse bei Brandschutzkontrollen eingeräumt.
Szenen der Silvesternacht 2019 in der Bar Le Constellation. Schon damals werden Flaschen mit Sprühfontänen durch die Bar getragen. Den Barkeepern ist die Gefahr offenbar bewusst. Passt auf den Schaumstoff auf, ruft er. Die Gemeinde sagt heute, ihr sei die Gefahr und auch das Video nicht bekannt gewesen. Es zeigt die Fahrlässigkeit des Betreibers bei der Führung des Betriebs. Und ganz offensichtlich zeigt es auch eine rücksichtslose Risikokultur, die jede Möglichkeit der Kontrolle übersteigt. Die Gemeinde räumt heute aber erstmals auch eigene Fehler ein. Eigentlich sind Überprüfungen einmal pro Jahr vorgesehen. In der Bar gab es aber zuletzt im Jahr 2019 Brandschutz- und Sicherheitskontrollen. Es tut uns schrecklich leid, wir können uns das nicht erklären. Es liegt nun an der Justiz, die Verantwortlichkeiten in der Kausalkette zu bestimmen, die zu diesem schrecklichen Drama geführt haben. Viele der Familien der 40 Toten und 116 Verletzten haben sich inzwischen Anwälte genommen. Über jahrelang versäumte Kontrollen herrscht Fassungslosigkeit.
Warum haben diese Kontrolle, sie werden nicht gemacht während 5 Jahre? Es ist sehr lang, es ist unglaublich. Wie kann es geschehen? In der Schweiz? So, wir wollen wissen, wer verantwortlich ist.
Die gesamte Schweiz, die Gemeinde Crans Montana, gedenkt weiterhin der Opfer. Ein nationaler Trauertag ist für diesen Freitag geplant.
Zum Sport. Er war der große Favorit und hat geliefert. Domen Preoz hat die diesjährige Vierschanzentournee der Skispringer gewonnen. Der Slowene landete beim Abschlussspringen in Bischofshofen auf Platz 2 und sicherte sich damit erstmals den Gesamtsieg. Den Tagessieg holte sich der Österreicher Joe Fenich. Die deutschen Springer verpassten erneut das Podium.
Diesen Adler hochstemmen, etwas ganz Besonderes. Domen Preoz feiert genau 10 Jahre nach seinem Bruder Peter den Tourneetriumph. Ein so erfolgreiches Brüderpaar gab es noch nie. Die Slowenen feierten ihren Überflieger, der schon im ersten Durchgang die Grundlage gelegt hatte. Als letzter Springer im Finale ging er vielleicht nicht volles Risiko, jubelte nach der Landung nicht wie gewohnt, doch Rang 2 in der Tageswertung reichte lässig für den überlegenen Tournee-Gesamterfolg von Preoz. Der Vorjahrestriumphator Daniel Čofenik überreichte den Adler an seinen Nachfolger. Der Österreicher selber feierte den Tagessieg. Beim Tourneefinale in Bischofshofen war Felix Hoffmann wieder der beste Deutsche. In der Tageswertung landete der 28-Jährige auf Rang 10. Erstmals war Hoffmann bei allen 4 Springen dabei, schaffte in der Tourneegesamtwertung Platz 6.
Coole Tournee. Heute nicht ganz, ja, zufriedenstellender Abschluss, aber ja, auch mit den Sprüngen noch Platz 10 am Ende, glaube ich. Zeigt, dass es trotzdem einige Sachen gut funktionieren.
Der stark erkältete Philipp Raimund verabschiedete sich mit Rang 12. Die 74. Tournee mit einem Dominator, Domen Preoz. Der Slowene mit großem Vorsprung vor den Österreichern Jan Hörl und Stefan Embacher.
Einen ungewöhnlichen Ansturm hat heute ein Discounter in der unterfränkischen Gemeinde Burgsinn erlebt. Etwa 50 Schafe lösten sich von ihrer etwa 10-mal so großen Herde und liefen in das Geschäft. Vermutlich einem Kunden hinterher. Der Markt musste anschließend gereinigt werden. Von der Handelskette hieß es aber, man wolle keine Forderungen an den Schäfer stellen.
Bilder habe ich schon gemacht.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 7. Januar.
Tiefdruckgebiete sorgen in den nächsten Tagen für deutlich wechselhafteres Wetter. Heute Nacht gibt es im Küstenumfeld noch Schneeschauer, sonst nur vereinzelt ein paar Flocken. Morgen breiten sich auf den Westen und Nordwesten Schneefälle aus. Ganz im Westen kann gegen Abend Regen dabei sein. In der Osthälfte ist es oft sonnig oder nur locker bewölkt. Heute Nacht wieder verbreitet Frost, bis zu minus 18 Grad an den Alpen. Morgen minus 6 Grad im Bayerischen Wald, bis 3 Grad auf den ostfriesischen Inseln. Am Donnerstag fällt gebietsweise Schnee, später im Westen teilweise Regen mit Glättegefahr. Freitag vor allem im Norden und Osten sowie im Bergland Schnee, sonst Schneeregen und Regen. Dazu wird es sehr windig bis stürmisch. Samstag wieder zunehmend Schnee, im Nordosten auch Sonnenschein.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr fragt Jesse Wellmer, was der US-Gebietsanspruch auf Grönland für die NATO bedeutet. Und sie blickt auf das Dreikönigstreffen der FDP. Wie will die Partei eine Trendwende schaffen? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Ja.